Ja, ihr Lieben, ich habe mir so ein bisschen überlegt, was kann ich heute Morgen mal predigen, und irgendwie sind mir zwei Themen aufs Herz gekommen, aber ich dachte mir, eins mache ich dann einfach heute und das nächste mache ich dann das nächste oder das übernächste Mal. Und ich möchte heute mal über das Thema Gnade noch einmal ein bisschen sprechen. Gnade ist ja für uns als Christen eigentlich einer der wesentlichen Dinge unseres Christseins. Amen. Das heißt, Gnade ist nicht nur irgendwie ein Thema unter vielen, sondern eigentlich ist das Fundament unseres christlichen Glaubens, ist Gnade. Das ist sozusagen unverrückbar, ja. Das ist schon in der Reformation hatten wir ja im Prinzip so diese reformatorischen Dinge, wo wir gesagt haben und die Reformatoren gesagt haben, was ist denn eigentlich wirklich zentral? Und sie haben ja diese 5 Solas herausgearbeitet, allein der Glaube, allein die Schrift, ja, allein Christus, Christus allein, aber eben auch allein die Gnade. Die Gnade ist unverrückbar, ja, sie ist das Zentrum unseres christlichen Glaubens. Und trotzdem befürchte ich und glaube ich, dass wir zum einen die Gnade nicht immer ganz 100% richtig verstehen. Ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, 80-90% von uns Gläubigen haben die Gnade in der Tiefe noch nicht 100% verstanden, weil die Gnade einfach komplett anders ist als alles, was wir in dieser Welt so kennen. Also wenn du zum Beispiel einen Ehepartner hast oder einen Chef hast oder einen Papa oder eine Mama hast oder wem auch immer und du hast das Gefühl, die Person ist aber ein ganz schön gnädiger Mensch, dann befürchte ich, hat es immer noch nichts mit der Gnade zu tun, die Gott und die Christus zu dir hat. Gottes Gnade ist eine völlig andere Dimension wie menschliche Gnade, genauso wie Gottes Liebe eine völlig andere Dimension ist als menschliche Liebe. Menschliche Liebe ist einfach eine emotionale Zuneigung, vielleicht auch gepaart mit einem guten Charakterzug von dir. Und wenn beides zusammenkommt, dann sagst du, ich hab dich echt lieb. Und nächstes Jahr hast du die Person vielleicht immer noch lieb und übernächstes Jahr hast du sie immer noch lieb. Und wenn es ganz gut läuft, vielleicht dein Leben lang, aber wer weiß. Aber wenn Gott sagt, er liebt dich, dann ist es keine Emotion, dann ist es ein Teil seines Wesens. Er kann nicht anders als zu lieben, weil Gott Liebe ist. Er entscheidet sich auch nicht jeden Tag neu, ob er dich liebt oder ob er dich nicht liebt. Er ist die Liebe. Du und ich, du kannst dich aus dieser Liebe sozusagen entziehen. Du kannst sie vielleicht auch in irgendeiner Form nicht wirklich wahrnehmen oder annehmen, aber Gott selbst ändert seine Liebe niemals, weil er ist Liebe, Agape. Und ich glaube, auch wenn wir über Gnade sprechen, dann gibt es da so manchmal die Gefahr, dass wir das missverstehen, weil wir es einfach kombinieren und verknüpfen mit dem Thema Gnade, wie du das eben in deinem Leben kennst. Also vielleicht hast du schon Situationen erlebt, du hast irgendwas gemacht, wo du einen Fehler gemacht hast. Und dann denkst du vielleicht, hoffentlich geht das gut, wenn ich der Person beichte oder sage, hoffentlich drückt sie ein Auge zu. Und dann sagt die Person vielleicht, ach komm, jetzt lassen wir mal Gnade vor Rechter gehen, oder? Kennst du diesen Ausspruch? Dann denken wir, das ist jetzt Gnade. Es ist aber nicht die Gnade, die Gott für dich hat. Denn in diesem Moment hat ja einfach irgendeine Person mal ein Auge zugedrückt. Ich habe das selbst vor einigen Jahren mal erlebt. Ich war mit dem Auto unterwegs und ich war damals auch schon immer wieder so am Überlegen, weil ich damals im theologischen Bereich studierte und das Thema Gnade beschäftigte mich. Was ist eigentlich genau Gnade? Wie kann man die Gnade noch tiefer verstehen? Die Bibel spricht sehr viel darüber. Und irgendwann war ich unterwegs fuhr mit dem Auto durch eine Gegend, wo ich damals wohnte. Und ich bin frisch umgezogen gewesen und hatte sozusagen eine neue Wohnung bezogen. Und diese Wohnung lag in einer Straße, in die man eigentlich nicht hineinfahren durfte. Nur mit Ausnahmegenehmigung, wenn man dort wohnte. Jetzt war ich dort ja schon eingezogen, auch schon angemeldet, aber hatte diese Ausnahmegenehmigung noch nicht abgeholt. Und jetzt fuhr ich eines Abends dort hinein und jeden Tag dachte ich mir, morgen holst du diese Ausnahmegenehmigung, von der Stadt sozusagen. Und ich hatte es noch nicht geschafft. Und eines Abends, ich fuhr wieder nach Hause, plötzlich blitzte eine rote Kelle vor mir auf. Und ich dachte, oh nein. Und dann winkte mich der freundliche Polizist an die Seite und ich fuhr dort an und hielt an und dann sagte er, Fahrzeugschein, Führerschein und Zufahrtsgenehmigung. Und ich sagte, die ersten beiden Dinge habe ich, die dritte leider nicht. Und dann sagte er, ja, was machen wir nun? Ich sagte, ja, was machen wir nun? Und er war ja im Recht und ich hatte es einfach noch nicht geschafft. Und dann dachte ich mir, bist du mal besonders nett? Und ich sage, jetzt sehen Sie doch auf dem Ausweis, ich wohne doch hier. Ja, aber Sie haben nicht die Zufahrtsgenehmigung. Ja, tut mir leid, ich habe es nicht geschafft. Und dann ging der Polizist einmal um mein Fahrzeug, guckte, ob alles funktioniert, alle leuchten, ob alles normal aussieht. Und irgendwann guckte er mich an und sagte, also, dann lassen wir heute noch mal Gnade vor Richter gehen, aber morgen früh holen Sie sich gleich diese Zufahrtsgenehmigung. Und ich sagte, absolut, morgen früh. Ich werde um 5 Uhr dort sein. Ich übernachte heute Nacht dort. Morgen früh, ja. Und dann sagt er dann, lassen wir das Auto jetzt aber hier stehen und laufen die paar Meter und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Und ich dachte, oh Gott sei Dank. Danke. Und ich wohnte damals in einer WG, war noch Student und ich kam nach Hause und mein Mitbewohner, wir nennen ihn jetzt einfach mal Dirk, ich komme nach Hause und sage, Dirk, du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Ich hätte jetzt gerade ein Bußgeld zahlen müssen, aber der Polizist war so freundlich, er hat ein Auge zugedrückt und sagte, wir lassen Gnade vor Richter gehen. Und mein Mitbewohner Dirk guckte mich an und sagt, wow, das ist doch super, dann hast du jetzt ein echt gutes Beispiel erlebt, was Gnade ist. Und ich guckte ihn an und sagte, ja Dirk, ich habe Gnade erlebt. Und dann ging ich in mein Zimmer und dachte mir, habe ich wirklich Gnade erlebt? Dann dachte ich mir, was wäre denn jetzt passiert, wenn ich in diesem Moment ein bisschen komisch drauf gewesen wäre gegenüber dem Polizisten. Stellt euch mal vor, ich wäre jetzt nicht so freundlich gewesen, sondern wäre vielleicht ausgestiegen und hätte gesagt, was fällt Ihnen eigentlich ein hier? Ich meine, zahle ich nicht die Steuern? Irgend sowas. Ne? Habe ich damals auch nicht gezahlt. War noch Student. Aber ich wäre irgendwie nicht so nett gewesen. Oder der Polizist und Beamte wären nicht so nett gewesen. Oder es hätte gerade aus Kübeln geschüttet oder irgendetwas wäre gewesen. Dann hätte ich vielleicht das Knöllchen zu Recht bezahlen müssen, oder? Zu Recht. Denn das Recht wäre gewesen, wenn ich es gezahlt hätte. Es war eigentlich, nennen wir es mal nett, Freundlichkeit. Aber wenn wir es mal hart formulieren, es war eigentlich Unrecht. Ich war schuldig. Ich hätte bezahlen müssen. Es war Glück für mich in diesem Moment, dass die Sterne günstig standen und das ging an mir vorüber. Wisst ihr, und ich glaube, genau das ist das Problem, wenn wir über Gottes Liebe und Gottes Gnade zu uns nachdenken. Dass wir nämlich oft genau eine solche Konstellation meinen, dass wir jetzt eben so wie Gott mit uns handeln. Das heißt, wir denken eben, ja, unser Gewissen verurteilt uns und wir wissen, wir sind doch jeden Tag irgendwie vor ihm nicht ganz in Ordnung. Wir sind schuldig, oder? Ich könnte dich jetzt ja mal fragen, wann bist du das letzte Mal vor Gott schuldig gewesen? Wann hast du das letzte Mal ein Knöllchen verdient, ne? Wann warst du vielleicht nicht nett genug gewesen zu deinem Partner, zu deiner Partnerin? Wann warst du nicht nett gewesen zu deinen Kindern? Wann warst du vielleicht nicht deine Versprechen gehalten? Du könntest jetzt ja ein Register aufbauen. Wann hast du irgendetwas das letzte Mal nicht korrekt gemacht? Und dann würden wahrscheinlich alle, wenn wir ehrlich sind, eine ganze, ganze Menge Dinge einfallen. Da geht's dann nicht um die Zufahrt, die wir nicht geholt haben. Da geht's um tägliche Dinge. Everyday. Und dann verklagt uns unser Gewissen und wir denken, um Himmels Willen, eigentlich haben wir doch das Knöllchen von Gott verdient. Und dann denken wir eben an Gnade, wie ich sie gerade erwähnt habe, mit diesem netten Beamten damals, der eben sagt, ich drücke ein Auge zu. Und wir denken, Gott handelt so mit dir und mir. Wir denken, er drückt eben ab und zu ein Auge zu. Aber ihr Lieben, das hat nichts mit dem zu tun, was Gott unter Gnade versteht. Nichts. Gott ist nicht ab und zu nett zu uns oder reagiert auf deine oder meine Unterwürfigkeit. Wisst ihr, ganz ehrlich, ich glaube, das glauben wir als Christen extrem oft. Deshalb sind wir als Christen halt auch manchmal immer so ein bisschen unter dem Teppich, Weil wir eben denken, wenn wir nicht aus dem Teppich rausschauen, dann wird der Herr uns schon gnädig sein. Dann drückt dein Auge zu. Wenn du eben nicht zu selbstbewusst auftrittst gegenüber Gott, wenn du dich oft genug selber klein machst, na klar, dann drückt er bei dir vielleicht noch eher ein Auge zu als bei deinem anderen Kollegen, der dann immer so ein bisschen von sich überzeugt ist. Oder glauben wir nicht so über Gott? Ihr Lieben, aber das ist zutiefst menschlich. Zutiefst, Gott ist weder ein Polizist, der die ganze Zeit dich sozusagen beobachten muss, also nicht falsch verstehen, Gott sei Dank ist das ja so. Wir brauchen das im Straßenverkehr. Gott sei Dank, manchmal bräuchte man es mehr. Aber das ist ja nicht die Rolle von Gott, dass er immer nur auf dich schaut und sagt, wo sehe ich denn einen Fehler, wo sehe ich denn einen Fehler, sondern er will eigentlich das Gute sehen. Und weil er das so sehr will und weil er das Böse gar nicht sehen will, hat er es ans Kreuz genagelt mit Christus und sagt, dort wurde es bezahlt. Deshalb wäre eigentlich die Geschichte mit dem Knöllchen von mir, wenn du die wirklich mit Gottes Güte und Gottes Gnade irgendwie zusammenbringen wolltest, dann hätte die Story anders enden müssen. Ich hätte nämlich dort reinfahren müssen und dann steigt plötzlich aus diesem Polizeiauto jemand aus und dann gucke ich ihn an und dann sage ich, Daddy? Und er sagt zu mir, mein Sohn, was machst du hier? Ja, ich fahre hier nach Hause. Ja, aber du weißt doch, dass du hier nicht reinfahren darfst. Dann sage ich, ja, Daddy, das stimmt. Warum hast du es gemacht? Ich weiß nicht, war dumm von mir. Ich musste ein Bußgeld ausstellen, mein Sohn. Weil ich bin zwar dein Vater, aber ich bin auch hier im Amt. Und ich kann nicht ungerecht sein. Aber weil ich nicht will, dass du es bezahlst, mein Sohn, meine Tochter, zahle ich es für dich. Das wäre eigentlich die Story mit biblischen Wahrheiten. Schaut, und ich wünsche uns so sehr, dir so sehr, dass wir Gott nicht so viel kleiner machen, als er wirklich ist. Er drückt nicht ein Auge zu. Sein Heilsplan ist nicht, dass wir ihn besänftigen müssten mit unseren Verhaltensmustern. Du kannst es noch nicht einmal. Gottes Heilsplan ist, dass er gesagt hat, weil ich dich und mich und uns und alle so sehr liebe, deshalb zahle ich den Strafzettel, das Sühnegeld. Der Zettel mit den Forderungen gegen dein und mein Leben. Und zwar nicht nur die eine Übertretung abends, wenn du mal in die falsche Straße gefahren bist, sondern alle Übertretungen deines und meines Lebens, sagt Paulus, sind ans Kreuz genagelt. Sie sind ans Kreuz genagelt. Dort wurde der Schuldschein, das Bußgeld deines Lebens bezahlt. Und zwar durch Christus allein. Nicht durch dich, nicht durch deine Leistung, nicht durch deinen Goodwill, nicht durch dein Kleinmachen oder dein Beschwichtigen, sondern durch Christus allein. Amen. Am Kreuz hängt der Schuldschein deines und meines Lebens. Und wenn wir jetzt denken, wir könnten das mit unseren eigenen Verhaltensmustern noch ein bisschen optimieren, ein bisschen ergänzen, ein bisschen Gott noch gnädiger stimmen, falls er doch mal nicht gnädig sein sollte, dann ist Paulus an dieser Stelle ziemlich hart. Er sagt nämlich, guck mal, wenn du jetzt versuchst, Gott mit eigener Leistung zu gefallen, dann verwirfst du doch letztlich wieder das Werk von Christus. Also ich mache dir so Mut, dieses Sola Christus, Solus Christus, Christus allein. Das war eines der 5 Solas, wo die Reformatoren sagten, das darf nicht umgeworfen werden. Es ist allein durch Gnade und es ist allein durch Christus, nicht Christus und. Nicht Christus und deine Leistung, nicht Christus und deine gute Verhaltensmuster, nicht Christus und deine christliche Erziehung. Es ist Christus, der dich und mich erlöst, der deinen und meinen Schuldschein zerrissen hat und ans Kreuz genagelt hat. Das ist biblische Gnade. Und darüber kann man nicht genug und oft genug predigen, ihr Lieben. Und das muss von hier nach hier, weil es komplett gegen alles ist, was du in dieser Welt erlebst. Ich sag's noch einmal, alle, gnädigen Menschen dieser Welt haben nichts mit dieser Gnade zu tun, weil sie meistens gnädig sind, weil sie in diesem Moment gut gestimmt sind oder selbst einen Vorteil haben. Nicht, weil sie den Schuldschein für dich bezahlt haben. Und deshalb spricht Paulus und zum Beispiel Martin Luther auch oft nicht nur über Gnade, sondern es ging ja weiter, es ist verknüpft mit anderen theologischen Begriffen, zum Beispiel Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet eben, wenn ich hineinfahre in die Straße und der Schuldschein wird nicht beglichen, ihr Lieben, dann habe ich Glück gehabt an diesem Abend. Ich danke immer noch dafür. Aber es war nicht gerecht. Es war nicht gerecht. Der nach mir kam, der vor mir war, der am nächsten Tag kam oder am letzten Monat und er musste ihn bezahlen, der war eigentlich gerecht. Ich hatte Glück. Keine Gerechtigkeit, Glück. Gerecht wäre es gewesen, wenn der Polizist mein Vater gewesen wäre, hätte er gesagt, mein Sohn, weil ich dich so liebe, zahle ich jetzt für dich. Dann ist es gerecht und du bist freigesprochen. Die Strafe liegt auf mir, nicht auf dir. Und dann tendieren wir manchmal als Christen dazu, dass wir sagen, na gut, aber wenn das nun so ist, ist es denn dann nicht billige Gnade? Überleg mal einen Moment. Stell dir jetzt mal vor, du bist da abends reingefahren. Und dann fährst du mit dem Fahrzeug dort rein und dann steigt da plötzlich aus dem Polizeiauto dein Papa aus. Und dann sagst du, hey, Papa, das war dumm gewesen von mir, richtig? Ja. Ich habe auch gar kein Geld dabei, ich bin ja noch Student. Ich könnte den Schuldschein jetzt gar nicht zahlen, ich weiß. Deshalb zahle ich für dich. Jetzt stelle ich dir mal folgende Frage, wenn du das wirklich verstehst und du bist das nächste Mal am nächsten und übernächsten Tag wieder oder wärst wieder in dieser Situation und du siehst das Schild, Zufahrt nur mit Genehmigung und du weißt, gestern oder vorvergestern hat dort oben dein Papa für dich bezahlt. Fährst du da rein? Denkst du, ist doch scheißegal? Soll er halt nochmal zahlen, der Alte? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich würdest du sagen, Mensch, das war dumm. Und es tut mir eigentlich richtig leid. Aber das werde ich ab jetzt nur noch reinfahren, wenn ich es darf. Oder ich parke unten. Weißt du, und jetzt lass uns noch einen letzten Gedanken in dieser Geschichte weitergehen. Jetzt plötzlich denken wir vielleicht, okay, überleg nochmal, du wärst jetzt in der Situation gewesen, dann bist du zu Hause und denkst, Mensch, mein Vater hat für mich gezahlt. Wie peinlich. Ich glaube, ich werde es ihm zurückzahlen, oder? Könnte das jetzt nicht passieren, dass wir so denken? Und jetzt kommst du vielleicht zu deinem Papa nach Hause und stell dir mal vor, dieser Vater ist jetzt der gütigste und liebevollste und wunderbarste Mensch, den es jemals auf dieser Erde gegeben hätte. Und jetzt klingelst du bei ihm und sagst, Papa, hier bin ich. Und er sagt, komm rein, mein Sohn oder meine Tochter, komm rein. Und er sagt, schön, dass du hier bist. Und du sagst, ja, ich freue mich auch. Und jetzt sagt er, was darf ich dir Gutes tun? Du sagst, Papa, ich bin gekommen, ich würde dir gerne den Schuldschein von gestern Abend zurückzahlen. Dann würde dich dein Papa vielleicht anschauen und würde sagen, du, lass gut sein. Und du sagst, doch, ich will es zurückzahlen. Und er sagt, ich will es aber nicht. Warum nicht? Es ist schon beglichen, vergiss es einfach. Es ist gut. Weißt du, ich glaube, wahrscheinlich würde dieser Vater nicht sagen, gib mir die 22,80 Euro. Sondern wahrscheinlich würde er sagen, weißt du, mein Kind, mir wäre eine Sache noch viel wichtiger. Wenn du das nächste Mal an diesem Schild bist, dann denk an mich. Also Paulus sagt einmal, ist es nicht die Güte Gottes, die uns zur Umkehr leitet? Wir denken manchmal, es ist die Strafe, die Menschen zur Umkehr leitet. Aber Paulus sagt, ist es nicht die Güte Gottes, die uns zur Umkehr befähigt. Also wenn du auf dieses Kreuz siehst, wo Christus für dich und mich starb. Manchmal habe ich so Momente, wo ich das in einer Anbetungszeit oder in einer Gebetszeit einfach so kurz vor Augen habe und denke mir, er bezahlte dort für mich. Na klar werden wir immer noch schuldig. Jeder von uns, jeden Tag. Der Schuldschein, der dort zerrissen wurde, der betraf nicht nur die Vergangenheit, der betraf auch deine Gegenwart und deine Zukunft. Es ist ja kein Reset, wo Gott gesagt hat, jetzt drücke ich mal auf den Knopf und ab jetzt darfst du einfach so wunderbar leben, wie du es nur kannst. Das wäre dramatisch. Dann wären wir eigentlich zurückversetzt zu den ersten Menschen, wo Gott sagte, jetzt lebt mal, aber bitte esst nicht von dieser Frucht. Manche Menschen, manche Christen denken, so ist das mit Jesus gewesen, dass er sagt, jetzt gebe ich dir noch eine zweite Chance, aber jetzt reiß dich zusammen. Auch das hat nichts mit biblischer Gnade zu tun. Die Gerechtigkeit, die Christus für dich erkauft hat, das ist eine Gerechtigkeit, die ist nicht mehr kaputtbar. Heute würde man modern sagen, unkaputtbar. Er hat den größten Preis des Universums gezahlt. Der Schuldschein mit allen deinen Forderungen ist an diesem Kreuz genagelt. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das für uns? Ich merke gerade, ich habe meine Predigt komplett über den Haufen geworfen. Egal. Aber guck mal, was bedeutet das für uns? Wenigstens eine Folie funktioniert noch. Hebräer 10, Vers 10. Aufgrund dieses Willens, sagt hier Paulus, oder der Schreiber vom Hebräerbrief, wer es genau nehmen will. Aufgrund dieses Willens, sagt er, seid ihr oder sind wir geheiligt ein für allemal durch das vollkommene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ein für allemal. Du kannst da nichts mehr hinzufügen. Das, was Christus vor 2000 Jahren für dich und mich an diesem Kreuz tat, das hat den gesamten Preis deiner und meiner Verfehlungen beglichen. Der Schuldschein ist zerrissen. Wenn du heute zu ihm kommst und sagst, Papa, guck mich an, ich habe wieder versagt, dann sieht er es nicht mehr. Zumindest nicht mehr als deine Schuld. Warum? Weil er Christus sieht. Und weil er sagt, hat dafür nicht auch mein Sohn bezahlt. Er ist zerrissen, der Schuldschein. 2. Korinther 5, Vers 21, hier sagt Paulus, denn er, also Gott, hat den, nämlich Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns, für dich und mich zur Sünde gemacht, dass wir durch ihn zur Gerechtigkeit Gottes werden. Was für ein Vers! Gott sagt, du bist die Gerechtigkeit geworden vor ihm. Also eigentlich denke ich mir manchmal, wir müssten Juristen über diese Themen predigen lassen. Weil wir als Nicht-Juristen immer so emotional denken, ja, jetzt bin ich eben gerecht, jetzt hat Gott mich wieder lieb, jetzt hat er ein Auge zugedrückt. Vielleicht war es kein Zufall, dass viele der großen, namhaften Prediger wie Finney und so weiter aus dem juristischen Background kamen, weil die wussten, das hat nichts mit Emotionen zu tun. Es ist nicht ein gnädig gestimmter Gott, weil wir uns klein machen oder uns besonders klein vor ihm verhalten, oh Herr, sondern es ist Gerechtigkeit, weil die Schuld bezahlt ist, weil er dafür selbst beglichen hat. Dein Papa hat gesagt, ich zahle den Strafzettel, weil du kannst es nicht, mein Sohn, aber aus Liebe will ich es für dich tun. Schau, und was würde denn jetzt passieren, wenn dieser Gott und Vater plötzlich bei dir noch einmal deine Schuld einfordert? Was würde denn passieren? Stell dir doch mal vor, ich bin hin und wieder mal in der tollen Situation, dass ich mal irgendwo auch mal irgendwie mit jemand essen gehen darf. Und dann kommt es natürlich auch ab und zu mal vor, dass irgendein netter Mensch sagt, du, ich würde dich heute gern mal einladen. Kennt ihr das? Ist gut, ne? Und manchmal ist mir schon passiert, ihr Lieben, wo irgendein netter Mensch mit mir beim Essen war und dann hat die Person mir das nicht gesagt, sondern schlich sich heimlich an den Tresen und beglich die Rechnung. Habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwann erlebt. Und dann ist es mir zwei, dreimal passiert, dass ich dann am Ende des Abends zu diesem Tresen gehen wollte und dachte, so jetzt gehe ich mal nach vorne und bezahle vielleicht für alle oder zumindest mal für mich. Und ich ging jetzt an diesen Tresen und sagte, ich würde gern zahlen. Und dann gucken dich manchmal so die Mitarbeiter an und sagen, welchen Tisch sind Sie denn? Ja, dort hinten links am Fenster. Tisch 14. Warten Sie mal, ich guck mal kurz. Tisch 14. Nee, ist schon bezahlt. Und dann denkst du, what? Ich habe doch gar nicht bezahlt. Und dann sagt er, doch, ist schon bezahlt. Und ich sag, nein, ich habe noch nicht gezahlt. Ja, ein anderer Herr hat schon für Sie gezahlt. Hast du schon mal erlebt? Und dann denkst du plötzlich, was, ein anderer hat gezahlt? Wer denn? Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht so sagen, aber es ist schon hier bezahlt, nichts mehr offen. Weißt du, dann kannst du in dem Moment dich entweder richtig freuen und sagen, wow, ein anderer hat bezahlt. Aber glaubt es mir, da glaubt es mir nicht. Manchmal ist es mir auch schon passiert, dass ich dann plötzlich aus diesem Restaurant schlich und ich habe mich gefühlt wie ein Zechpreller. Weil ich dachte, meine Güte, hoffentlich hat die Person sich nicht getäuscht. Ich habe doch gar nicht gezahlt. Sollte der Manfred gezahlt haben? Wegen dem Zaunfall. Sollte der Manfred gezahlt haben? Der ist doch schon gegangen. Oder der Oliver? Oder der Christian? Und dann gehst du nach Hause und im Auto überlegst du, ist mir wirklich schon passiert. Hoffentlich ist es kein Versehen gewesen. Nicht, dass morgen die Polizei vor meinem Haus steht oder wer auch immer. Ich habe einfach die Rechnung geprellt. Aber sie war beglichen. Meine Emotionen haben es auch nicht ganz verstanden, aber sie war bezahlt. Rechtlich war es ausgeglichen. Weißt du, ich will dir das heute Morgen nochmal so zusprechen. Wenn du mit Christus lebst, ist es ausgeglichen. Du fühlst dich nicht immer so. Es wird Tage geben, wo du dich wie ein Zechbriller fühlst. Gott, heute Morgen habe ich wieder versagt, war so schlecht drauf beim Frühstück. Aber wenn du auf dein Konto sehen würdest, dann sagt der große Chef, da ist nichts mehr offen, mein Freund. Es ist beglichen. Und dann brauchst du hin und wieder so Gottesdienste wie diesen, wo du sagst, ja, aber wer hat denn bezahlt? Und dann ruft dir hoffentlich irgendjemand von hier vorne oder aus deinen Mitgeschwistern zu, Jesus hat für dich bezahlt. Amen. Er dürft auch zwischendurch mal Amen sagen, es ist nicht verboten, ja. So ist es, ihr Lieben. Christus hat bezahlt für dich und für mich, für deine Schuld, für meine Schuld, für die vergangene, für die heutige, für die, die du heute Nachmittag und heute Abend möglicherweise vielleicht tun wirst. Und er hat auch für die morgige und übermorgige schon gezahlt. Er hat den Schuldschein deines Lebens ausgeglichen durch sein Blut. Das ist das Evangelium. Und deshalb spricht die Bibel auch zwar über Gnade, aber sie spricht eben auch über Gerechtigkeit. Weil Gerechtigkeit heißt, das ist nicht Glück. Es ist ausgeglichen. Und der nächste große Wort oder das nächste Wort, worüber auch oft die Reformatoren sprachen, ist Rechtfertigung. Es ist gerechtfertigt. Da steckt das Wort gerecht drin. Gerechtfertigt. Es ist nicht unfair, sondern es wurde bereits dafür bezahlt. Und deshalb wünsche ich dir so sehr, wenn du in Zukunft über Gott und über seine Liebe, über seine Gnade nachdenkst, über Gerechtigkeit nachdenkst, dann wünsche ich dir so sehr, dass du eben nicht denkst, er drückt ein Äuglein für dich zu, weil er gerade mal gut drauf ist. Er hat vor 2000 Jahren den schlimmsten Tag seines Lebens gehabt. Als er dort starb und Jesaja sagte, er war nicht mehr wie ein Mensch zu erkennen. Er trug die ganze Schuld der Menschheit. Die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten mit Gott. Frieden. Es gibt ein englisches Buch, The War is Over. Der Krieg zwischen Gott und dir, der wurde vor 2000 Jahren beendet. Da ist nichts mehr offen. Und das bleibt geschlossen. Das Buch, das Kassenbuch deines Lebens bleibt geschlossen. Du fühlst dich manchmal wie der Zechbreller vielleicht. Und du wirst manche Tage haben, wo du denkst, ja, ist das wirklich wahr? Dann mach die Bibel auf. Oder hör dir gute Botschaften an, dass dein Herz es wieder glauben kann. Aber auch wenn dein Gewissen dich verurteilt, sagt die Bibel, ist er doch größer. Er ändert sich nicht. Er zieht sich nicht von dir zurück. Und wenn du morgen versagst und dich im Staub dieser Welt wiederfindest, dann mache ich dir so Mut, dass du nicht daran zweifelst, dass die Rechnung beglichen ist. Sondern solltest du eigentlich umso mehr wieder aufstehen und sagen, wie groß bist du? Wie groß ist deine Treue? Jetzt, wo ich wieder so versagt habe. Kennst du dieses schöne Lied, Amazing Grace? He saved a wretch like me. Er hat einen Versager wie mich erlöst. Also zweifle nicht an seiner Treue, sondern bete seine Größe an, wenn du versagst. Das ist die richtige Glaubenshaltung. Jedes Mal, wenn du hinfällst, solltest du eigentlich sagen, jetzt stehe ich auf und stimme in den Lobpreis ein. Wie groß bist du? Ich wünsche dir, dass du mit dieser Überzeugung ganz neu aus diesem Gottesdienst gehst. Dass du ganz neu verstehst, Gnade ist nichts Billiges. Es hat den größten Preis des Universums gekostet. Und ich wünsche dir, dass du nicht von jedem Wind oder jeder Anfechtung, die dich und mich betrifft, dran zweifelst. Denn schau mal, der Verkläger, sagt die Schrift, geht um wie ein brüllender Löwe. Er geht um und versucht zu verklagen. Das ist sein Job. Verklagen. Aber er lügt. Er lügt. Er lügt. Denn deine Gerechtigkeit ist hergestellt durch Christus. Und wenn du versagst, fühlst du dich nicht so. Aber es ist trotzdem wahr. Die Wahrheit, sagt Jesus, wird dich frei machen. Deshalb wünsche ich dir, schau auf ihn. Schau auf sein Kreuz. Schau auf seine Wahrheiten. Lerne Bibelverse wie diese auswendig, damit sie wirklich hier drin sind. Das Wort Gottes ist das beste Schutzschild gegen den Verkläger. Denn wenn er mit Lügen kommt und sagt, schau mal, bist du zu weit gegangen. Heute bist du zu weit gegangen. Weißt du, dann ist es so wertvoll, wenn du solche Verse kennst und sagst, nein. Mein Gewissen kann mich verurteilen, aber Gott ist größer. Ich bin sein Kind. Nichts und niemand wird mich aus seinen Händen reißen, weder hohes noch tiefes, noch Engel noch Gewalten, noch irgendwelche Mächte und auch nicht meine eigene Schuld. Denn dafür hat Christus bezahlt. Amen. Er ist größer als dein Gewissen, er ist größer als deine Schuld, er ist größer als deine schlechten Gewohnheiten, er ist größer als die Dinge, mit denen du aktuell gerade kämpfst. Aber jetzt lass mich zum Abschluss noch einen letzten Gedanken geben, dann komme ich zum Schluss. Was bedeutet das denn jetzt, wenn dein Papa für dich bezahlt hat? Dass wir einfach sagen, wir fahren trotzdem weiter rein, scheiß drauf, wir fahren trotzdem rein, egal. Weißt du, das Schöne ist, dass wenn der Heilige Geist in deinem und meinem Leben wirkt, dann verändert er uns von innen nach außen. Und ich bin überzeugt, wenn wir alle jetzt hier einen roten Button vor uns hätten, auf den wir schlagen könnten, und ich würde sagen, jetzt seht ihr diese roten Button vor euch, jeder, der jetzt auf diesen Knopf drückt, wird von heute an nie mehr vor Gott schuldig, nie mehr etwas tun, was Gott missfällt. Wer von euch würde jetzt darauf schlagen, wenn er dadurch perfekt leben könnte? Ich würde es tun, oder? Ich glaube alle, oder? Wenn wir die Chance hätten, jetzt zu sagen, dann lebe ich nur noch so, wie es Gott Ehre und Freude macht. Wir würden es doch alle tun, oder? Aber leider gibt es diesen Button nicht. Sondern Gott sagt, weißt du, mit meinem guten Geist will ich anfangen, dich Stück für Stück zu verändern. Und manchmal zweifeln wir daran, weil wir denken, Gott, es wäre doch so schön, wenn es diesen Knopf gäbe, oder es wäre doch so schön, wenn ich ab heute schon wirklich vollendet werde. Aber er macht es langsam, mit dir zusammen. Er verändert dich Stück für Stück. Weißt du, kennst du die Situation, dass du manchmal jemanden wieder triffst, zum Beispiel irgendein Kind in deiner Verwandtschaft, und dann begegnest du der Person, wenn du zu Besuch kommst und du machst die Tür auf und du denkst dir, Sarah, wow, das letzte Mal, als ich dich sah, warst du so groß, jetzt bist du so. Und Sarah guckt dich mit solchen Augen an, Mama, was will der Mann von mir? Hast du nicht gemerkt, wie du gewachsen bist? Nee. Echt nicht? Nee, aber ich gehe jetzt mal spielen. Okay. Weißt du, du von außen siehst, wie sich jemand verändert. Wenn du selbst in der Situation bist, dann merkst du Wachstum nicht. Und ich will dir das so zusprechen als Ermutigung. Du merkst manchmal dein Wachstum nicht. Gott verändert dich. Stück für Stück. Und manchmal sind wir ungeduldig und verzweifeln an uns. Und manchmal denke ich, hätte ich doch so einen roten Knopf. Aber Gott sagt, mein roter Knopf ist anders. Es ist der Heilige Geist, der Erzieher, der Paideuo auf Griechisch. Der verändert dich Schritt für Schritt. Wisst ihr, manchmal denke ich mir, vielleicht, das ist jetzt aber nur vielleicht, ist es auch gut so. Denn dann bleiben wir barmherzig mit denen, die auch noch auf dem Weg sind. Wenn wir selber fallen und stehen wieder auf und sagen, Gott, wie groß bist du, weißt du? Das hilft dem Bruder und der Schwester, die auch strauchelt, mit Liebe zu begegnen. Vater, wir danken dir so sehr, dass deine Gnade keine billige Gnade ist. Und dass deine Gnade nicht einfach ein Hoffen ist auf einen gnädigen Gott. Sondern deine Gnade ist unterschrieben, besiegelt mit dem teuersten Preis der Weltgeschichte. Deine Gnade wurde bezahlt mit dem größten Preis. Du gabst dein Leben. Du gabst dein Blut. Du hast den Schuldschein zerrissen mit den Forderungen des Gesetzes, die gegen uns waren. Du sagst, du bist gerecht gesprochen. Du bist geheiligt, ein für alle Mal. Und ich will das nochmal so zusprechen. Nichts und niemand. Nichts und niemand. Weder Hohes noch Tiefes, noch Engel noch Gewalten. Weder der Verkläger noch dein eigenes Gewissen. Auch nicht deine eigene Furcht. Nichts kann dich aus seinen Händen reißen. Und Paulus sagt einmal, die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Denn wer sich fürchtet vor Gott, der rechne doch noch immer mit seiner Strafe. Lass uns ein, dass wir für einen kleinen Moment aufstehen, wenn du magst, wenn es dir möglich ist. Vielleicht magst du ganz kurz dich vor deinem Herrn erheben.